Man merkt, das entstammt Rogans bekloppten Gehirn. Ja.
Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Synthi-Sound bitte einspielen.
Wir schauen heute in die Zukunft.
Ja.
Und auch in die Vergangenheit.
Unbedingt. Das gehört ja zusammen.
Future Man.
Futterman.
Josh Futterman.
Josh Futterman.
Der auserwählte Retter der Menschheit. Ja. Ermittelt durch ein Computerspiel, der in bisher zwei Staffeln durch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft stolpert und in Begleitung von Tiger und Wolf, zwei Elite-Kämpfern aus einer dystopischen Zukunft, versucht, die Menschheit zu retten. Eine Serie, wir haben es gerade im Vorgespräch angesprochen, von unserem alten Bekannten Seth Rogen,
ja,
der auch unter anderem
Sausage Party.
Für Sausage Party verantwortlich, ja,
aber auch
zeichnet.
Interview oder wie heißt es, Ananas Express.
Aber ja. Sausage Party ist den Popcorn-Pilger-Hörern
genau,
schon
da
bekannt.
Haben wir schon was.
Und so
Fluges
ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Serie Future Man das ein oder andere gesellschaftspolitische Thema, aber auch theologische, religiöse Thema aufgegriffen ja. wird, aber immer mit einer ordentlichen Portion Satire und einer spitzen, ironischen Spitze.
Ironie ist das leitende Motiv dieser Serie. Also am Anfang dachte ich, meine Güte, der Josh, als dann er auserwählt wurde von diesen Future-Soldaten, weil er super gut dieses Computerspiel da durchspielt, was letztlich ein verstecktes Testprogramm war, dass er dann auserwählt wird, mit diesen krassen Leuten durch die Zeit reisen darf, der lebt einen Traum meiner Kindheit, so rausgenommen zu werden und für die gute Sache der Held zu sein. Seth Rogen und die ganze Clique, die dahinter steckt, der Josh Hutcherson ja auch, die machen das alles ein bisschen subtiler als in Sausage Party. Diese Ironie, die aber letztlich immer, egal was kritisiert wird, Religionskritik, ja, Ideologiekritik, könnte man sagen, das ist immer amerikanische Gesellschaftskritik. Es ist jetzt also kein anthropologischer Rundumschlag, den man da sieht, sondern es sind immer die Erfahrungen mit Peer Groups in Amerika, das scheint mir relativ deutlich. Aber das auch auf eine, ich mag das im Zusammenhang mit Seth Rogen gar nicht so richtig sagen, auf eine fast kluge Subtilität, zumindest in der ersten Staffel.
Also die erste Staffel lebt, wenn man es von der filmerischen Seite her sieht, von den ganzen Zitaten und Anspielen, vor allen Dingen ja. auf die Terminator-Filme.
Das ist ein gefundenes Fressen für Filmgeeks der 80er, 90er. Ja.
Vor allen Dingen aus dem Science-Fiction-Genre. Ja. Dieser Durchschnittstyp, der bei seinen Eltern lebt und als Hausmeister in einem Labor arbeitet, von dem man, wie auch der von sich selber, nicht mehr viel erwartet. Also das ist so der klassische Plot, der unauffällige Typ wird auf einmal unfreiwillig der Held einer Geschichte. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. So, also vom Geschichtenerzählen her. Und dass derjenige eben versucht, mit zwei Helfern zusammen eine Zukunft, die schlecht aussieht für die Menschheit, zu verändern, ist auch nichts Neues. Das kennen wir aus den Terminator-Filmen.
Zum Beispiel, ja.
Aber hier geht es nicht darum, dass in der Zukunft die Menschheit gegen eine übermächtige künstliche Intelligenz und gegen Maschinen kämpft, sondern hier kämpft die Menschheit gegen sich selbst, also eine optimierte, genetisch optimierte Menschheit gegen eine unveränderte Menschheit, die eigentlich körperlich unterlegen ist und im Untergrund lebt und versucht, über die Runden zu kommen.
Körperlich, aber letztlich auch geistig unterlegen, das wird in der ersten Staffel doch relativ deutlich gemacht. Denen fehlt es an Bildung, denen fehlt es an sozialen Strukturen, an gewissen Fähigkeiten zur Empathie. Es wird aber deutlich gemacht, wir kämpfen für die eigentliche Menschheit. Für das, was du, Josh Futterman, das ist dieser Hausmeister, das, was du noch kennst, was deine Eltern sind, deine Freunde. Und wir sind zwar total harte Kämpfer und haben wenig Mitgefühl, aber wir gehören noch zusammen und deshalb musst du doch für den Erhalt dessen kämpfen wollen. Ja, das ist doch die gute Sache. Also der Erhalt dessen, was eigentlich schon besteht.
Und trotzdem wird es immer wieder thematisiert. In der ersten Staffel an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich. In der zweiten Staffel ist das Gesamtverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen nicht mehr ganz so militant, möchte ich mal sagen. Aber die Frage taucht immer wieder auf, ist die Gruppe und die Interessen der Gruppe, für die ich jetzt hier eintrete, auf dessen Seite ich mich gestellt habe, tatsächlich die richtige? Oder sagt man mir das nur, dass sie die richtigen sind und die anderen sind aber eigentlich auch nicht nur böse?
Was mit Sicherheit ganz deutlich gemacht wird, ist, dass die Motive der ganzen Gruppe, dieser Dreiergruppe, sicherlich gut sind. Josh ist der Einzige, der sich irgendwie weiß, in einer Gesellschaft zu bewegen, in der er eigentlich der Loser war. Man muss aber mal sehen, dass er wenig Grund zur Klage hatte. Als jemand, der sich nie besonders angestrengt hat, mehr aus seinem Leben zu machen, dürfte er eigentlich fast glücklich sein. Eltern, die ihn fraglos lieben, die alles unterstützen, ihm nie das Gefühl geben wollen, dass er mehr aus sich machen wollte, sogar ein bisschen bremsen dabei, zu sagen, Mensch, guck mal.
Wenn er zu viel will.
Ja, das ist doch schön, was du hast und wir lieben dich doch und was, ja. Er möchte aber mehr machen. Allerdings ohne den Preis dafür zu bezahlen. Er ist eben einfach unzufrieden. Mehr haben wollen, aber nicht investieren wollen sozusagen. Und damit schlägt er dann die Zeit tot mit Computerspielen und träumt davon, der klassische Held zu sein, also der, der sich durchsetzt. Idealerweise, wir haben das ja schon ganz oft bei den Popcorn-Pilgern angesprochen, der klassische Held sein, der sich durchsetzt, aber natürlich mit einer moralischen Überlegenheit, weil man es ja für die gute Sache tut. Die Serie lässt das zwar ein bisschen offen, stellt aber immer wieder in Frage, ja Leute, so nett eure Absichten auch sind, seid ihr denn wirklich die Guten? Manchmal stellt sich heraus, im Grunde genommen ist das bloß eine übertriebene Zukunftsvision der Impfgegner, die sich da auftut. Es wird Einblick gegeben indirekt in die Gesellschaft, die da eigentlich bekämpft werden soll. Ja, das klingt ein bisschen langweilig, ein bisschen ja, perspektivlos, weil die Leute schon mit großem Wissen auf die Welt kommen. Aber die haben auch Verhältnisse, Gesellschaften, unterschiedliche Regionen und Kulturen, auch Religionen. Die eine Agentin oder Kämpferin aus der Zukunft sagte, dass ihre Eltern irgendwie in so einem christlichen Gesprächskreis sind. Also selbst das gibt es da. Und diese Kämpfer, das sind einfach die absoluten Gesellschaftsverweigerer, die in ihrer Unbereitschaft, gesellschaftliche Wandlungen mitgehen zu wollen, in den Untergrund gegangen sind. Natürlich wird hier die Frage aufgeworfen, wie sehr kann man Leute nötigen, zwingen, sich anzupassen, gesellschaftskonform zu sein. Das muss man unbedingt ja auch kritisch sehen. Aber diese Gruppe ist aufs Äußerste gegangen, um ja nicht sich anpassen zu müssen. Also da darf man, und ich glaube, das ist auch beabsichtigt gewesen, als aufmerksamer Beobachter schon die Frage stellen, seid ihr eigentlich die Guten, vor allem mit der Härte eurer Mittel? Und Josh nimmt ja Einfluss auf die beiden, die langsam lernen, dass übertriebener Mitteleinsatz, wie zum Beispiel sofortige tödliche Gewalt, die gerade am Anfang sehr präsent ist, nicht das sein kann, wofür man kämpft. Es muss andere Mittel geben. Nicht, dass er das dann besser umsetzt oder da tollere Ergebnisse bei rauskommen. Aber er sagt, wenn wir dafür kämpfen wollen, was die gute Sache ist, dann muss das auch mit einem Anspruch an Menschlichkeit zusammenhängen. Also Empathie, Einfühlungsvermögen insgesamt. Ja.
Und so ist halt dieser Durchschnitts-Hausmeistertyp, dieser Josh, auch eine Stimme menschlichen Gewissens.
Ja.
Gerade in der ersten Staffel.
Ja.
In der zweiten Staffel, in einer jetzt veränderten Zukunft, sind diese beiden Gruppierungen der genetisch verbesserten und der normal gebliebenen Menschen, die leben zwar irgendwie nebeneinander her, haben aber keinen großen Kontakt zueinander. Sie wissen voneinander und betrachten sich mit Misstrauen, aber es gibt keinen offenen, bewaffneten Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen. Und da wird das, was du eben angesprochen hast, ja, ein kritischer, ironisch kritischer Blick auf die heutige Gesellschaft in den USA. Aber ich glaube, vieles von dem lässt sich auch auf die Gesellschaft in Europa übertragen.
So als westliche Welt insgesamt bestimmt,
Also auf der einen Seite die technikaffinen
und Technikideologen,
muss man sagen. Ja, ideologisch überhöht, gesundheitlich fit, die laufen den ganzen Tag in Trainingsanzügen rum und gehen überall mit diesem zügigen Walking-Gang hin und sind also ganz...
Everything is awesome-Einstellung.
So. Ja, und auf der anderen Seite die im Grunde wie im Mittelalter oder wie in der Steinzeit sogar leben, und andere Menschen, die nicht zu ihrer Gemeinschaft gehören, erstmal kategorisch ausschließen und die sich das Recht, in dieser Gemeinschaft leben zu dürfen, dadurch verdienen können, indem sie alle technischen Gegenstände, also vom Toaster bis zum Spielzeugroboterhund, zerstören und zertrümmern müssen, weil alles, was mit Technologie, mit Zukunft, auch mit Gesundheitsversorgung zu tun hat, böse ist.
Das hat uns nichts gebracht, das ist ja alles schlecht. Und man merkt dann, dass die Nachfrage ja auch eigentlich nirgendwo hinführt. Ja, warum denn? Ist halt so. Und das Ergebnis ist dann machen die Leute eben neben die Treppe, von der Protagonist da gerade runterkommt, oder eine offene Wunde. Ja, da muss erstmal ordentlich Dreck ran, ne? Das muss bewegt werden, ich will ordentlich Blut fließen sehen, das ist gut. Also da werden dann einfach Strukturen festgelegt, das ist eben so, weil wir das so gemacht haben. Und bitte hinterfragt das nicht. Auch hier geht es letztlich darum, ein Pseudo, das haben wir schon immer so gemacht, gegen ein, das gefährdet uns, abzugrenzen. Das ist natürlich ein Bild der auseinanderdriftenden westlichen Gesellschaft. Sozusagen eine Angstgruppe, die in sich geschlossen bleibt, wo die Mitglieder nach innen völlig menschlich nachvollziehbar sind. Die sind ja sogar, die Leute, die man da vorstellt, sind liebenswert irgendwie, familiär. Aber natürlich nur in diesem kleinen Kosmos. Und der darf auch nicht gestört werden. So neue Innovationen, schwierig. Die anderen sind eben die absoluten Ideologen. Da gibt es dann schon fast wie eine spirituelle Hierarchie. Der da ganz oben steht, der hat dann alles, wovon heutige Silicon Valley-Ideologen träumen, schon verwirklicht. Der lebt sozusagen in der Cloud. Der hat sein Wesen in die Cloud geladen. Ist also nur noch digital da und sieht da auch absolut die Zukunft der Menschheit. Und darunter sind dann die irgendwie, das nicht ganz durchblicken, was die da oben so machen, aber denen vertrauen und Werbung, da machen wir mit. Und dann gibt es ja noch diese Untergrundgruppe.
Und diese Untergrundgruppe bemächtigt sich in der Hauptfigur, Josh Futterman, genannt Future Man.
Josh.
Und machen ihn zu ihrem Jesus.
Ja.
Also die haben alle so Kampfnamen, Untergrundkampfnamen, und er soll den Untergrundkampfnamen Jesus bekommen und das Ganze auch noch dann in der Serie im Bild umgesetzt. Also das Symbol dieser Untergrundorganisation ist der pieksige Kreis, also der zackige, the pointed star.
Ja.
Und
natürlich muss in der entsprechenden Kameraposition er in seinem komischen Laken, dass er sich da angezogen hat.
Das Bettlaken.
Ja. Genau. Genauso positioniert sein, dass dieser gezackte Stern dann ihm wie ein Heiligenschein um den Kopf drapiert ist. Sagt, er ist so ein bisschen skeptisch bei dem Vorschlag, so, du hast jetzt Jesus. Dann bietet man ihm, weil er so guckt, Allah an und sagt dann, nein, Jesus ist okay. Ja. Also ich habe mich dann gefragt, ist das einfach jetzt eine Fortführung dieses auserwählten Gehabes, das ja seit der ersten Folge sich durchzieht. Du bist der Auserwählte, du musst das Gute machen und so weiter. Und er fängt ja nach und nach auch an, daran zu glauben. Bis er dann soweit ist in der zweiten Staffel, kriegt diesen Jesus-Namen. Es geht ihm selbstverständlich ums Überleben, aber es stellt sich bei ihm ja auch ein Automatismus ein. Ich bin jetzt hier, die Vergangenheit ist vergangen, wir können vielleicht nicht mehr zurückreisen. Und die Zukunft verändert sich ständig, weil wir ständig eingreifen und es nicht dadurch immer besser wird, eher manchmal im Gegenteil. Aber statt dann zu sagen, wir gehen jetzt zurück an einen Ursprung, wo ich herkomme und ich lebe mein Leben oder wir versuchen es ganz anders, ist er sozusagen in einem Lauf, seine Auserwähltheit einfach anzunehmen und daraus immer diesem Guten hinterher zu eilen. Das wird ja am Schluss, das kommt dann noch auch in Frage gestellt. Warum macht er das? Das frage ich mich. Warum nimmt er diesen Jesus dann tatsächlich fraglos an? Er bleibt ja immer hinter dem Anspruch zurück.
Also ich würde auch sagen, es ist die Fortsetzung dieses seiner inneren Stimme oder seines Gewissens, das Gute zu wollen und empathisch zu sein und nach dem Ausgleich zu suchen. Das ist auch immer sowohl in der großen Struktur zwischen diesen beiden Gruppierungen, von denen wir gesprochen haben, aber auch in diesem Mikrokosmos von dieser Dreiergruppe, der sich ja herausstellt, dass eine von den dreien ja auch eine genetisch veränderte Person ist. Mhm. Das kommt erst später raus und ist auch dieser Person gar nicht klar. Und dieser Jewish, Josh, Jesus ist sowohl im Großen wie im Kleinen immer auf den Ausgleich zwischen diesen Positionen bedacht.
Das bedeutet ja aber auch, dass er eigentlich keine Heldenreise macht. Also wenn man die klassischen Motive der Heldenreise nehmen würde, die man, ob mit christlichen Motiven oder nicht, ja oft als Grundlage nimmt für solche Darstellungen von Abenteuergeschichten, Science-Fiction und so weiter, macht er die ja eigentlich nicht. Ja, er bricht auf, wird rausgeholt. Es gibt vielleicht sogar ein Mentorenverhältnis, ne? Eher zu Tiger zum Beispiel. So eine gewisse Sehnsucht, die bringt mir was bei oder die beschützt mich und so. Aber er macht ja keine echte Wandlung durch. Er akzeptiert vielleicht noch, der Auserwählte zu sein, aber dann verschlimmert er alles. Und eigentlich bleibt seine Sehnsucht nach dem einfachen Trottelleben immer da. Also eigentlich möchte er das große Ding zu Ende bringen und dann möchte er bitte wieder nach Hause seine Computerspiele spielen, seine Eltern wiedersehen und gut. Und obwohl er es nicht hinkriegt, bleibt seine Sehnsucht nach dem Unveränderten vorher da.
Ja,
und die anderen sind ja auch immer gut dabei, ihm zu zeigen, dass er nach wie vor ein Trottel ist, den man immer hinterherwischen muss.
Deshalb sagte ich ja anfangs, er stolpert da so mehr durch diese Geschichte. Ja. Und wir dürfen, glaube ich, lieber Uwe, nicht vergessen, es ist immer noch eine Comedy-Serie von Seth Rogen.
Ja. Auf die man sich auch freuen darf, der kommt vor. Ne?
Und das, was wir von ihm kennen, das, was wir auch aus Sausage Party kennen, es ist wie ein großer Cocktailmixer, wo so alles Mögliche reinkommt, also Gesellschaftskritik, Religionskritik. Und dann wird gemixt und dann kommt da was Lustiges bei raus. Und es ist, das darf man sagen, es ist wirklich lustig. Ich habe
unglaublich
herzhaft gelacht. Ja. Und es ist, und das ist auch nichts Neues für Seth Rogen, auch wieder mit einer ordentlichen Portion Unterhosenhumor.
Es ist eine Menge Pipi-Kaka-Humor, ja.
Aber schaut es euch an.
Anstrengend ist.
Schaut es euch an. Wir freuen uns über eure Rückmeldung.
Wolf in den 80ern, kleiner Hinweis. Beste Folgen, Wolf in den 80ern. Wahnsinn.
Sagt es uns, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns und gebt uns eine nette Bewertung und einen netten Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Servus.